3, 2, 1.
The People Equation, der Podcast über alles, was wirklich wichtig ist bei Leadership, Recruiting und Karriere. Mit Paul Taaf, Jens Arzleben und Michael Hetschpin. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von The People Equation. Wir haben hier ja schon oft in verschiedenen Konstellationen darüber diskutiert, welch enormes Performance-Potenzial für Teams darin liegt, wenn man die Menschen mitnimmt. Positive Leadership, wie man so schön sagt. Heute haben wir einen besonderen Gast bei uns, nämlich einen Private Equity Investor, dessen Team wie kaum ein zweites in Zentraleuropa eine people-zentrierte Value Creation Strategie verfolgt. Im Kreieren einer guten Führungskultur sieht er das größte Wertsteigerungspotenzial für seine Unternehmen. Wir werden erfahren, wie er dieses ungewöhnliche Wertsteigerungsprogramm in die Praxis umsetzt und was seine Investoren davon halten. Unser Gast ist Hannes Hinteregger, Deutschlandchef des Private Equity Hauses Avedon. Herzlich willkommen bei TPE, lieber Hannes.
Vielen Dank für die tolle Ankündigung, Michael. Ich hoffe, ich kann dem hier gerecht werden und ein bisschen mitteilen, wie unsere Sicht des Private Equities aussieht.
Da bin ich sehr optimistisch, dass uns das gelingen wird. Denn mit uns beiden zusammen sitzen hier meine beiden Co-Hosts und allein die werden schon dafür sorgen, die beiden Private Equity-Veteranen Paul Taaf und Jens Arzleben. Auch euch ein herzliches Willkommen.
Guten Morgen, Michael. Guten Morgen, Hannes. Ich habe Hannes vorher gesagt, dass, wenn man Hinteregger heißt, dass man den Frankfurt-God-Status hat. Die Fußballfans werden wissen, warum ich das sage.
Moin, ihr Lieben. Hallo, Hannes. Hallo, Paul. Hallo,
Michael. Hi, Jens. Grüß dich. Hallo, Jens.
Lieber Hannes, lass mich eingangs kurz erzählen, was Avedon genau macht, damit alle on the same page sind, wie es so schön heißt. Ihr seid ein klassischer branchenübergreifender Midcap Private Equity Investor. Ihr investiert in den Mittelstand. Euer aktueller Fonds hat ein Volumen von 600 Millionen Euro und für diesen Fonds habt ihr schon 8 Plattformunternehmen erworben, 7 davon als Primary, also aus erster Hand. Euren people-zentrierten Ansatz verfolgt ihr sowohl intern für euer Investmentteam als auch extern bei euren Portfoliounternehmen. Klassischerweise stehen bei Private Equity ja eher so Dinge wie Prozesseffizienz, Zukäufe oder Internationalisierung im Fokus der Value Creation Programme. Warum, lieber Hannes, priorisiert ihr People, den Aufbau von High-Performance-Organisationen, denn so viel höher als viele andere Fonds?
Ja, das ist eine gute Frage. Also ich weiß ja nicht, ob wir so viel höher priorisieren wie andere. Wir haben irgendwann mal begonnen, detailliert, fokussiert an unseren Wertsteigerungshebeln zu arbeiten. Und einer davon ist Human Capital. Und je mehr man sich damit befasst, je tiefer man in die Materie eintaucht, desto mehr sieht man, welche Auswirkungen das haben kann. Es kam eigentlich vom Management-Ansatz. Die große Weisheit in Private Equity, Management, Management, Management. Ja. Das ist es aber nicht alleine. Es ist die Kultur, die herum ist, die Führungskultur, den Leadership-Style, den wir an den Tag legen, den wir bei Unternehmen helfen zu implementieren. Das kann den Unterschied machen. Und im Grunde eine High-Performing-Entity, eine High-Performing-Culture, ein High-Performing-Team. Ja, und da sind wir so reingerutscht. Und weil wir gesehen haben, dass es nicht nur inhaltlich was bringt, dem Team, jeden von uns persönlich und den Portfoliofirmen, sondern weil es auch Spaß macht. Weil das eine Arbeitsweise, schon fast eine Lebensweise ist, großes Wort, weit gegriffen. Ja? Aber du kannst halt auch nicht trennen. Ja? Du kannst nicht nur sagen, ich mache das im Job und privat bin ich ein anderer. Sondern wir schaffen es, die richtigen Leute für diesen Job zu begeistern. Und dann macht es uns auch deutlich mehr Spaß. Ja.
Du hast das tatsächlich ein bisschen unterverkauft, würde ich fast sagen, weil ich glaube schon, dass ihr ziemlich einzigartig seid mit diesem Modell. Vor allem, wenn man sieht, wie systematisch ihr das angeht. Ihr ermuntert die Leute ja nicht nur, besseren Job zu machen, sich vernünftiger zu verhalten, sondern ihr habt ein richtiges Programm dafür entwickelt. Und erstmal habt ihr bei euch selber angefangen. Das fände ich eigentlich sehr spannend. Ihr habt erstmal euer eigenes Investment-Team auf diesen Kurs gesetzt. Wie genau funktioniert denn dieses Human Capital-zentrierte Leadership bei euch intern in eurem Fonds? Fangen wir damit mal an.
Mhm. Also im Grunde ist das ein Human Capital Ansatz, unser Human Capital Management, wo wir uns verschiedene Toolboxes, verschiedene Pillars, also Säulen überlegt haben, die wir begonnen haben einzuführen und anzuwenden. Es beginnt mit einer Inspiring Identity. Klingt groß, dass darum geht's. Es geht darum, natürlicherweise eine Mission, eine Vision und eine Strategie zu haben. Das ist nur nichts Besonderes. Das will jeder haben. Das kann ich aufbauen, wenn ich darunter liegend ein Fundament baue. Ein Fundament, wo man sich gegenseitig vertrauen kann, das sehr stark auf Werten basiert. Und wenn ich Werte lebe, sogenannte Lived Values habe, dann entsteht daraus Verhalten und irgendwann Kultur. Das war so der Ansatz. Ja. Wir müssen bereit sein zu teilen, woher kommen wir, was treibt uns, was bewegt uns, was sind unsere Werte. Und das ist jedem sein eigenes Wertesystem. Also wir schreiben niemandem vor, welches Wertesystem er hat. Aber wenn ich eine Übereinstimmung habe und das mit der Firma in Einklang bringe, Da gibt es Firmenwerte, die die Leute teilen und leben. Dann entsteht eine Kultur.
Das ist interessant. Wie genau funktioniert es denn, dass jedes Teammitglied bei euch im Investmentteam individuelle Werte bekommt? Kann man sich die aussuchen? Werden die zugeteilt? Welche Relevanz hat das für die Zusammenarbeit mit den Portfoliounternehmen?
Ich glaube, die hat ja jeder, oder? Ja. Jeder hat so sein Wertesystem. Jeder lebt danach. Die bringen die Leute mit. Die sind vielleicht gar nicht so an der Oberfläche, oder? Wie bewusst ist man sich seines Wertesystems, wenn man die Uni abgeschlossen hat, ein junger Wilder ist, ins Investmentbanking und ins Private Equity will? Wie fokussiert ist man drauf? Ich habe mit 24 begonnen. Also ich habe früher begonnen zu arbeiten. Mit 24 hatte ich mein Studium abgeschlossen und bin in die große Berufswelt eingetreten. Mich hat kein Mensch nach meinen Werten gefragt. Und ich wäre wahrscheinlich auch überfordert gewesen, wenn mich jemand gefragt hätte und gesagt hätte, Hannes, dein Wertesystem ist entscheidend und wir hören jetzt zu, wie deine Werte sind und das ist, prägt unsere Organisation. Also, hätte keiner mit mir gemacht und ich hätte es wahrscheinlich auch nicht angenommen. Die jungen Leute heute sind extrem weit. Also die darauf hinzubringen und ihnen den Raum zu geben, wird positiv angenommen. Nicht bei allen, aber eben bei denen, mit denen wir arbeiten wollen.
Ihr macht 4 Offsites im Jahr mit eurem Investmentteam, bei denen unter anderem das sehr systematisch gesteuert und erarbeitet wird. Was passiert auf diesen Offsites?
Es ist ja eine Journey, eine Leadership Journey, die wir auch bei unseren Portfoliounternehmen etablieren wollen. Also wenn du ganz am Anfang startest, das macht man natürlich nicht jedes Mal, aber die Leute kommen dazu, springen auf, kriegen ein Onboarding, sehen, wenn die Werte gelebt werden, die Kultur und können sich damit identifizieren. Aber im Grunde steht ganz am Anfang ein Kennenlernen, ja. Eine Zeit, die man miteinander verbringt. Wir haben unser Investmentteam in die Berge mitgenommen. Das wussten die auch gar nicht, dass es in die Berge geht. Die wussten, es geht in eine Offsite und es war unkomfortabel und unangenehm mit einem österreichischen, normalerweise ist das ein Prädikat, aber es war ein österreichischer Nachtzug aus Amsterdam und Düsseldorf in die Berge mit wenig Schlaf, mit keinem Komfort und dann in eine 2-3-tägige Wanderung durch die Berge, wo die Leute auf sich fokussiert sind, sich mit sich beschäftigen. Das war keine Offsite, die für uns war. Das war eine Offsite, die für die Leute war, für die Individuen, um sich mit ihren Werten zu beschäftigen und um die anderen kennenzulernen. Ja. Das ist schon ein langer Weg, oder? Es ist schon, wenn jeder den anderen seine Lifeline erzählt. Ja, erzählt, woher kommt er? Was hat er erlebt in seinem Leben? Was hat ihn zu den Menschen gemacht, der er ist? Und das sind positive und das sind negative Erlebnisse. Das ist nicht leicht, drüber zu reden. Und man sollte auch nicht mit jedem drüber reden, weil erstens will das keiner jedem seine Geschichte hören und ich will meine Geschichte auch nicht jedem erzählen, sondern ich will das Leuten erzählen, die es mir wert sind. Ja, Leute, die auch was anfangen können. Und die Leute erzählen sich das gegenseitig. Das ist so wie ein U-Shape, oder? Wenn man im U ganz unten ist, kann man sich nach oben arbeiten. Und da beginnt das. Damit haben wir mit unseren Leuten begonnen. Die Übernachtung auf der Almhütte war nicht schön. Das war ein Massenlager ohne Sanitäranlagen. Und die Wanderung am nächsten Tag war anstrengend. Und es hat echt was gemacht mit den Leuten. Ich glaube, das ist wichtig. Es ist halt auch authentisch. Es ist gelebt. Es ist nicht aufgesetzt. Und die Leute, die das schätzen, finden zueinander. Und es ist fair, wenn Leute sagen, das könnt ihr machen, das ist schön für euch, aber ich will das nicht. Und ich will auch nicht beruflich mich so weit aus dem Fenster lehnen. Ich will Beruf und Arbeit stärker trennen. Dann ist das auch fair. Da gibt es auch kein richtig und falsch. Aber es ist halt der Weg, für den wir uns entschieden haben.
Ja, also ich finde das, Hannes, es ist unabdingbar, was ihr da macht. Und ich stimme aber Jens auch zu, das machen die anderen Häuser nicht so in der Form. Die sind wertbewusster geworden, gar keine Frage, auch die jüngere Generation im Private Equity. Aber ich habe einen Spruch, und das ist so mein Lieblingsspruch, if you have the right people, you cannot prevent success. Es ist so einfach. Und entstehen die Werte nicht in der Familie als erstes von den Eltern und Geschwistern, die worauf man später aufbaut? Also das ist zumindest mein Take. Was habe ich von meinen Eltern übernommen?
Aber das Spannende finde ich ja bei dem Ansatz, dass es weit darüber hinausgeht, wo wir jetzt darauf zu sprechen kommen werden. Ich bin mir sicher, Hannes, wenn wir beide zusammensitzen würden, wir würden wahrscheinlich feststellen, dass wir ziemlich ähnliche Werte haben und hätten ein nettes Gespräch. Würde ich dadurch meine Firma besser machen, wenn du mein Eigentümer wärst oder so? Ich weiß es noch nicht. Aber da kommt jetzt ein sehr systematischer Ansatz ins Spiel. Mhm. Denn ihr habt entschlossen, nachdem ihr 3 Jahre lang im Prinzip das Ganze vorbereitet habt, auch euer internes Team sozusagen aligned habt auf dieses Thema, das jetzt systematisch in eurem Portfolio auszurollen. Was genau passiert da?
Wir sind ja jetzt nicht die ganzen 5 Bausteine durchgegangen. Es beginnt mit der Leadership Journey, beginnt mit der Inspiring Identity und auf den Werten basiert, Mission, Vision, Strategie nochmal zu überarbeiten. Das machen wir in der Tat wirklich mit dem Leadership Team, mit dem First- und Second-Tier-Leadership-Team. Und wir haben das ja davor schon in der Due Diligence, in der Human Capital Due Diligence dargelegt und, soweit es geht, auch schon mal die ersten Pflöcke eingeschlagen. Und dann geht es darum, wirklich ein Leadership-Team zu haben, zu installieren, das diese Philosophie trägt. Also können ja nicht wir machen, sondern das geht auch relativ schnell ans Unternehmen weiter, an die Führungskräfte, an den Beirat oder Aufsichtsrat, und wir sind vielleicht Enabler, aber wir sind dann Mitglied im Beirat oder im Aufsichtsrat, nicht mehr und nicht weniger. Ja, wir sind da hands-off, aber von der Ideologie nah dran. Und dann geht es weiter, das wirklich in die Organisation reinzutragen. Also da geht es auch wirklich um die Struktur. Sind die Rollen, die Ziele dementsprechend definiert? Also wir haben die Identity, wir haben die Leadership, die Organization. Der 4. Block ist Staffing. Ja? Leute, die dazukommen, sollten in diesen Rahmen, in den Muster reinpassen. Leute, die nicht reinpassen, werden gehen. Ja? Wir müssen ja nicht jemanden rausschmeißen und sagen, wir passen deine Werte nicht. Sondern Leute können sich damit identifizieren oder auch nicht. Aber es gibt wenig dazwischen, ehrlich gesagt. Und dann ist natürlich wichtig, dass dieser Kreislauf auch läuft, ja, dass der Kreis geschlossen wird, dass man das Evaluation-System einbindet. Performance-Evaluation, und man, das ist ja nicht ideologisch, ja, das ist ja auch nicht Schakalaka. Ja, da soll ja was dabei rauskommen. Wir sind ja immer noch Investoren und wir wollen diese Firmen möglichst gut weiterentwickeln. Aber in dieses Performance-Evaluation-System gehört beides rein. Da gehört Financial-Performance und da gehört Value-Performance rein.
Jens, welche Rolle spielst du bei diesem Rollout-Prozess im Portfolio an der Seite von Hannes?
Na, ich bin der Go-To-Partner sozusagen für diese Human Capital Roadmap bei den Portfolio-Unternehmen. Das heißt, ich arbeite mit dem Management-Team auf Ebene 1, 2 und manchmal auch darunter an genau diesem Fahrplan und erarbeite mit dem Management entlang der Dinge, die wir da feststellen, und bin dann in der gesamten Umsetzung dabei. Das heißt, im Idealfall bin ich von der Due Diligence bis zum Exit mit an Bord und bin derjenige, der als, ich sag mal, früher war so der M&A-Berater, der strategische Partner für die C-Suite, und wir verstehen uns als der Human Capital Partner für das Management along the way.
Wie eng begleitest du denn die Management-Teams zwischen dem Einstieg von Avedon und dem Exit? Da können ja 4, 5, 6 Jahre dazwischen liegen. Wie oft seht ihr euch?
Das Ziel ist ja zu schaffen, dass das Team aus sich selbst heraus diese Kernkompetenzen aufbaut, ausbaut und hochhält. Diese 5 Kernkompetenzen, von denen der Hannes eben sprach, also das Thema richtige Organisationsstruktur, die auch effektiv ist, aufzubauen, klare Aufgaben, Ziele, Verantwortlichkeiten zu definieren und einen stabilen Prozess für die Überprüfung der Unternehmensleistung zu implementieren, ihre Führungskräfte entsprechend zu qualifizieren und auch die Teams effektiv miteinander in Arbeit zu bringen, sozusagen die Grundwerte und die Verhaltensweisen zu leben, vorzugeben, zu incentivieren, zu sanktionieren und sicherzustellen, dass auf den Schlüsselpositionen auch entsprechende Stelleninhaber sind, die diese Schlüsselpositionen entsprechend der Ideale dann auch ausfüllen können und last but not least dann eben auch messen und Feedback geben bezüglich der Leistung. Diese 5 Themenfelder, diese 5 Kernkompetenzen muss ein Team aus sich heraus implementieren. Das heißt, unser Anteil ist am Anfang zeitlich deutlich höher als am Ende. Mal ein Beispiel, ich bin jetzt mit einem Management-Team, bin ich mindestens einmal im Monat einen ganzen Tag beschäftigt zu bestimmten Themen. Ich habe wöchentliche Calls. Wir arbeiten auch systemisch, das heißt, wir beziehen auch ein notwendiges Stakeholder für bestimmte Themenfelder. Das heißt, da ist immer auch der Beirat und auch in der Rolle des Gesellschaftervertreters natürlich auch Avedon dabei. Das können aber natürlich auch Kunden sein oder Lieferanten oder Mitarbeiter auf den unteren Führungsebenen, je nachdem, welche Themen tatsächlich jetzt bearbeitet werden müssen. Und bin so am Anfang sehr intensiv involviert und dann, ich sag mal, ab dem Monat 15 bis 18, also nach einem Jahr, anderthalb, wird sich das dann immer weiter reduzieren und dann geht man tatsächlich in die Messung, in das Feedbacken, in das Adjustieren, Feinschärfen der Themen, die dann aber schon mittlerweile gelebte Praxis sind.
Eine Frage an dich, Hannes. Wie ist das bei Verkaufsprozessen? Ich war ja bei vielen Verkaufsprozessen dabei, Advent CVC, TPG und so weiter und so fort. Da gab es keine Human Capital Prozess in dem Sinne. Ja, man hat sich eine Management-Präsentation kennengelernt und dann hat man danach gesagt, okay, der TAF, mit dem kann man oder vielleicht auch nicht. Ja, wie ist das momentan jetzt im Markt? Ist das sehr unterschiedlich von Verkäufer zu Verkäufer? Ob sie euch Zugang zum Management, auch zum Beispiel bilaterale Interviews mit CEOs und CFOs, das ist sehr unterschiedlich, Hannes, nach deiner Erfahrung, oder kommt ihr schon gut rein da?
Wir haben ja, als wir begonnen haben mit Private Equity, das ist 20 Jahre her, also auch als wir uns ins Private Equity gerade auch in Deutschland eingeführt haben, das war 2005, da gab es das nicht. Ja. Da hast du eine Management-Präsentation gehabt und vielleicht mal ein Dinner, ja. Aber ja, was sieht man beim Dinner? Das ist eine Verkaufsveranstaltung. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie viel sich das verändert hat, weil wir uns von dem einfach wegbewegt haben. Der Großteil der Unternehmen, mit denen wir ins Gespräch kommen, ist entweder eine Direktansprache. Also wir sind nach Sektoren aufgestellt, aber wir sind kein Sektorfonds. Wir sind ein Nischenfonds. Wir gehen in Nischen rein, wir analysieren die und wissen, in der oder in der Nische würden wir gerne ein Unternehmen erwerben oder uns an einem Unternehmen beteiligen. So, und dann, wie kommen wir an die Unternehmen ran? Ja, können wir sie selber ansprechen? Zum Teil ist halt ein Job für sich. Also da gibt es M&A-Berater und Senior Advisor, die es deutlich besser können, die auch nichts anderes machen. Und dann ist man per se besser. Also das können wir zu einem kleinen Teil machen. Wir können über unser Netzwerk gehen, über Leute, die Leute kennen, über Senior Advisor, Industry Experts. Ja. Und wir sprechen mit M&A-Häusern und lassen ihnen sie wissen, in welchen Nischen wir unterwegs sind. Das bewegt die jetzt nicht, uns was am Silbertablett zu servieren, ja, sondern dann hören die an. Das ist schon gut. 10 Jahre lang haben die den Kopf geschüttelt und gesagt, macht ihr das? Jetzt hören sie zu. Und jetzt wissen sie, in der und der Nische sind wir ein verlässlicher Partner und sprechen uns dann an. So, dann haben wir aber schon Vorwissen. Ja? Das heißt, das Gespräch hat einen anderen Tiefgang. Und dann kriegt man es auch auf eine andere Ebene. Aber trotzdem, wir wollen ja 3 Workshops machen, bevor wir uns beteiligen. Die kriegen wir im Prozess nicht. Da kriegen wir vielleicht einen, wo wir dann die Workshops drin subsumieren müssen. Aber die Qualität ist eine bessere.
Und habt ihr dann nach ein Sign-in dann doch mehr Zugang? Ist das der Zeitpunkt, wo man dann ein bisschen näher mit Management sich austauschen kann und so? Oder ist das noch restriktiv bis zum Closing?
Naja, eigentlich müssen wir es davor machen und dann halt nochmal den Workshop haben, dann nochmal ein One-to-One-Meeting nachschieben, dann nochmal ein Abendessen. Also man muss schon vorher mehr Zeit miteinander
verbringen. Ja, da bin ich bei dir, aber geht das auch dann?
Naja, wir haben von den 8 Unternehmen keines aus einem strukturierten Prozess gekauft. Da war ein Carve-Out dabei. Das ist der Non-Primary, wobei das war der Carve-Out mit dem Gründer und seinem ursprünglichen Management-Team. Mm-hmm. Also ist schon nah dran an einem Primary und die anderen waren Primaries. Also da haben wir die Zeit gehabt.
Ja, 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 ja. Das heißt, die M&A-Häuser, die kennen eure DNA, was für euch wichtig ist und demzufolge, wenn es dann die Gelegenheit gibt, am Markt.
Was uns in deren Listen nicht immer noch oben bringt.
Ah, okay.
Aber das ist okay.
Okay. Was mir so besonders wichtig ist, ist auch mal meine Beobachtung auf dem Private Equity Markt aus Sicht der Human Capitals mal kurz zusammenzufassen. Am Anfang war der Kauf von einem Unternehmen relativ easy. Da hat man eine Legal Due Diligence gemacht und wenn die Papiere soweit in Ordnung waren, hat man sich mal ein bisschen die Zahlen angeguckt. Dann hat man festgestellt, okay, man muss irgendwie auch die Werttreiber verstehen. Dann kommt die Phase der Financial Due Diligence. Also hat man Legal Due Diligence gemacht, dann eine tiefe Financial Due Diligence. Und solange das alles okay war, war das in Ordnung. Dann kam die Phase, wo man festgestellt hat, wir bewegen uns ja auch irgendwie in der Welt und wir müssen ja auch irgendwie so das Macro-Environment verstehen. Das war die Phase, wo man dann betont hat, die Commercial Due Diligence. Und dann wurde dann wirklich tief reingebohrt in die Frage, wie steckt das Unternehmen im Kontext seines Wettbewerbs global. Dann hat man festgestellt, okay, verdammte Hacke, jetzt wird man ja auch digital. Und dann gab es die Phase der Digital Due Diligence. Intelligence. Also wie digital fit ist das Unternehmen? Und dann hatte man plötzlich festgestellt, ein ganz wesentlicher Kerntreiber, das haben wir dann irgendwie auch verstanden und Avedon aus meiner Sicht vor den meisten anderen. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass durchschnittliche Teams großartige Möglichkeiten in Misserfolge verwandeln können und großartige Teams können normale Geschäftschancen in großartige Erfolge verwandeln. Und ich sage immer, ich kann hier nicht das fünfte Mal ein Mackie durch die Struktur schicken und hoffen, dass ich nochmal 0,5% Effizienz rausquetsche, sondern wir müssen gucken, was haben wir denn an Humankapital? Was haben wir für Menschen da? Weil das Unternehmen ist nichts anderes als ein Beziehungsgeflecht von Menschen. Und wenn ich in der Lage bin zu verstehen, wie die Menschen dort miteinander arbeiten. Und da gehen wir tief in die Führungstheorie rein. Und ich da ansetzen kann, da sage ich immer, das ist der größte Werthebel überhaupt, den man haben kann. Und deswegen ist der zukünftige Fokus aus meiner Sicht eben auf einer Human Capital Due Diligence. Und um mal ein paar Zahlen reinzuschmeißen, ich will es nicht übertreiben, aber es gibt Untersuchungen, die sagen, dass in Deutschland alleine ungefähr 275 Milliarden Kosten pro Jahr entstehen durch Fehlzeiten, durch Unproduktivitäten, durch Demotivationen, durch Krankenquoten, Fehlzeiten, wie auch immer. Und ich habe das mal umgerechnet, schon eine Zeit lang her, und habe mir mal angeguckt, den Anteil von Private Equity am BIP in Deutschland und habe mal diese 275 Milliarden umgebrochen auf das damals bestehende Private Equity Portfolio in Deutschland. Und siehe da, wenn ich diese 275 Milliarden hebe, dann ist es eine EBIT-Verdopplung. Und jetzt frage ich mich immer, was müsste ich tun auf Prozessebene, um das EBIT zu verdoppeln, wenn ich mich stattdessen auf die Leute konzentriere? Und jetzt wage ich mal eine Prognose. In ein paar Jahren, mit Fach- und Führungskräftemangel und demografischen Missverhältnissen, die wir hier haben, kriegt derjenige eine Multiple Arbitrage, der in der Due Diligence zeigen kann, dass er ein außergewöhnlich gutes Führungsteam hat, eine außergewöhnlich gut laufende Humankapitalprozessorganisation, dass man sich um die Leute kümmert, dass die richtigen Leute an den richtigen Stellen sind. Und deswegen wird ein Verkäufer sich zukünftig auch ganz klar öffnen, damit der potenzielle Käufer erkennen kann, was für einen Mehrwert er dadurch bieten kann, dass er ein Top-Team präsentiert.
Aktuell ist es aber, wenn ich Hannes richtig verstanden habe, noch nicht so, dass ihr oft mit rudimentären Kenntnisständen zum Signing gehen müsst und dann erst richtig anfangen könnt, in die Tiefe zu fräsen.
Ja, früher waren die Fernseher auch mal schwarz-weiß.
Oh, ja, wir reden ja über jetzt. Also der Markt ist in Bewegung gekommen, aber jetzt müsst ihr noch im Prinzip mit einer imperfekten Due Diligence Findings arbeiten, oder?
Aber ich glaube, wir gehen auch nicht davon aus, dass es perfekt sein wird. Also wenn man ein perfektes Unternehmen kauft, wo ist dann die Wertsteigerung? Also wenn wir Unternehmen kaufen, ist das in der Regel vom Gründer oder von einer Familie oder wir beteiligen uns dran. Ja. Die sind gut, ja. Die sind richtig gut. Die können auch etwas besser wie andere, aber es hat eine andere Kultur, oder? Eine Family-led Culture, eine Professional Culture Private Equity Culture umzumodeln, ist ja viel Arbeit. Das ist viel Transformation. Also werden die Themen immer kommen. Natürlich schön, wenn man per se schon mal ein Augenmerk drauflegt auf Human Capital und auf diese Vertrauensbasis und auf die Wichtigkeit, so einen Raum zu schaffen, wo Leute performen können, oder? Wo sie sich auch sicher fühlen. Nicht so ein hierarchischer Top-Down-Approach, wo regelmäßig Köpfe rollen, ja. Aber Transformation wird immer da sein. Nur die Frage, wie schnell und wie gut können wir eine Transformation machen?
Wie schnell ist ein gutes Stichwort? Jens hat ja anfangs gesagt, dass die ersten 15 bis 18 Monate eine sehr intensive Zusammenarbeit bedeuten. Dann wird es ein bisschen weniger. Jetzt geht es ja im Private Equity Geschäft ja immer auch darum, sehr schnell die Traktion auf die Straße zu bekommen, sehr schnell mit der Value Creation zu beginnen. Du hast eingangs gesagt, Hannes, dass man sich zum Teil auch trennt von Leuten, die Werte nicht teilen oder die sich darin nicht wiederfinden in diesem human-zentrierten Fokus. Wie schafft ihr es denn, die Zeit möglichst kurz zu halten zwischen dem Moment, wo die Investitionsentscheidung fällt, dass ihr glaubt, ihr habt ein Gefühl, dass es passen könnte, bis zu dem Moment, dass ihr die Leute an den richtigen Stellen habt, dass Jens und sein Team richtig loslaufen können?
Wichtiger Punkt. Also wenn man jetzt nicht ein Unternehmen aus einer Auktion kauft, oder sagen wir, man kann es auch aus der Auktion kaufen, aber man hat sich mit der Nische befasst. Man hat sich das vorher angesehen, mit Experten gesprochen, im Idealfall mit Operating Partner, mit potenziellen Beiräten und vielleicht auch schon mit dem einen oder anderen potenziellen Manager. Das heißt, dann ist man ja schon einen Schritt voraus, dass man Verstärkung reinbringen kann. Und man weiß, was man sucht. Also wenn wir über eine Nische drüber schauen und die analysieren, reden wir mit ganz vielen Leuten. Und sind auch froh, dass viele Leute mit uns reden. Die nehmen sich Zeit, wenn es um Inhalte geht. Wenn die sehen, da hat sich jemand Gedanken gemacht und beschäftigt. Wenn wir nur sagen, wir sind Investor und wir wollen da rein, dann kriegt er ganz viele Anfragen. Aber da nehmen sich Leute Zeit und dann haben die ja auch Ideen und ein Netzwerk. Also das kann dann relativ schnell gehen. Wir haben ein Unternehmen, da ist uns der CEO im Implementierungsworkshop, also Workshop Nummer 4, direkt nach Closing weggebrochen. Und dann ist halt einer aus dem Beirat reingesprungen und hat gesagt, komm, wir haben uns das so intensiv angeschaut, ich mache das jetzt. Der ist heute noch dort, weil er richtig Spaß dran gefunden hat. Und wir haben da ein anderes Management-Team. Wir haben einen Unternehmer, der ein Unternehmen führt, der diese wertebasierte Führung 2-3 Mal in seinen Unternehmen schon angewendet hat. Das ist ein bisschen weniger Arbeit für Jens, aber eine Arbeit, die auch Spaß macht. Und gerade da kann man halt auch noch einen Mehrwert bringen.
Paul, das ist natürlich für dich als Headhunter auch eine spannende Herausforderung, weil es ist ja ganz selten, dass solche weichen Faktoren, nenne ich es jetzt mal so, im Zentrum stehen, bei einer Kandidatenauswahl auch. Wenn jetzt Hannes auf dich zukäme als Headhunter und sagt, wir brauchen einen neuen CEO, der muss zu folgendem Wertegerüst passen und so weiter. Kann man sowas suchen? Kann man sowas finden? Ja,
natürlich. Natürlich, natürlich. Ich bin begeistert von diesem Feld, das weiß der Jens auch. Ich meine, ich glaube, eine Herausforderung gibt es bei Private Equity, dass man weiß, dass ihr nicht für immer da sein werdet. Das ist schon ein Challenge, ja. Aber selbstverständlich, das liebe ich, einen CFO oder anderen, deren Wertebasis kennenzulernen. Wir arbeiten mit Touchpoints, also wir machen ein Telefonat, wir machen eine Videokonferenz, vielleicht treffen wir uns auch und dann machen wir die Bewertung anhand von unseren Touchpoints. Wir machen bewusste Touchpoints, wo wir schreiben, hast du heute kurz 5 Minuten für mich? Ja, und dann gibt es, oh, kann erst nächste Woche. Problem. Ja, und so weiter. Ich liebe das, ja.
Wie reagieren die Kandidaten darauf, wenn ich jetzt mal zwei gegeneinander laufen lasse? Einmal so einen holzschnittartigen klassischen Private Equity Fund, der eine Value Creation Strategie hat, die sagt halt, keine Ahnung, du musst die Kosten rausschneiden und 2-3 Mal zukaufen. Oder auf der anderen Seite ein Fund wie Avedon, der ganz andere Kriterien anlegt. Wie reagiert der durchschnittliche CFO, den du vielleicht motivieren willst, sich dieses Mandat mal anzuschauen, auf so einen Pitch von Avedon? Findet er das cool? Findet er das obskur? Gibt es natürlich auch solche und solche, aber von der Tendenz her, kommt sowas gut an den Markt oder wirft es sehr viele Fragen auf?
Nee, überwiegend positiv. Warum auch nicht? Wenn es um Werte geht, Werte sind für Menschen super wichtig, also für mich und für euch auch, das ist klar. Und diese andere Mentalität, vielleicht ein bisschen mehr hire and fire oder ungeduldig oder sobald der Druck entsteht, weil die EBITDA doch nicht nach Plan kommt, ja, wie gehen die Menschen dann damit um? Wie stark sind die Werte? Ja, wie robust sind die Werte in dem Fall? Also das kann man nur positiv verkaufen, in Anführungszeichen, und das hier wo aufnehmen.
Welche Fortschritte, Jens, siehst du, wenn du anfängst, diese Programme umzusetzen? Wie schnell kommt dir die Lernkurve hoch, beziehungsweise erzielt wirklich auch Resultate?
Also ich glaube, wie grundsätzlich auch im Einzelcoaching, passiert schon extrem viel, wenn Unbewusstes bewusst gemacht wird. Und womit wir zum Beispiel anfangen, ist ein intensiver Interviewprozess entlang dieser 5 Pillars, wo wir mit einer, ja, ich sag mal, mehr als einem Dutzend Vertreter des Unternehmens jeweils 2-2,5 Stunden sprechen, um rauszufinden, was für Pattern, für Verhaltensweisen, die sich so eingebürgert haben, innerhalb dieses Führungsteams tatsächlich bestanden haben, welche Elefanten vielleicht im Raum stehen und so weiter. Und das spülen wir dann im Rahmen unseres Feedbacks nach oben. Und dann sind Dinge, die vielleicht ungesagt waren, von denen vielleicht jeder wusste, dass sie da sind, aber die sind plötzlich offengelegt. Und alles, was offengelegt, was bewusst ist, das kann dann auch bearbeitet werden. Und dann gehen wir in die Workshops miteinander. Und das unterschiedlich, je nachdem, wie die Sachlage ist, fangen wir natürlich mit dem Führungsteam an, mit der Geschäftsleitung. Häufig ist es da schon, dass in der Geschäftsleitung die Werte gar nicht bewusst waren. Vielleicht implizit gespürt, aber nicht bewusst waren und vor allen Dingen nicht klar ist, wie wichtig es ist, dass man die Werte auch des anderen verstehen muss, weil das die Authentizität in der Führung ausmacht. Und was will ich denn für ein Werteversprechen auch aus der Führung in die Organisation abgeben? Dann das Thema Role Clarity. Ne? Wie sind tatsächlich die gegenseitigen Erwartungshaltungen bezüglich der jeweiligen Rollen? Und wenn ich dann die Geschäftsführung mal außerhalb von täglichen Themen mit diesen Dingen auch in Verbindung bringe, die Lifeline-Übung mache, die Leute sich auf eine neue Art und Weise kennenlernen, verändert das extrem viel. Und wenn ich das dann in die nächste Ebene gebe und den Leuten klar mache, dass sie als erstes Führungsteam eine Gesamtverantwortung haben für alles, was in diesem Unternehmen passiert, und wir anfangen, den zurückzuspiegeln im Sinne von Patrick Lencioni, wie ist denn die Vertrauensbasis im ersten Team? Wie ist denn die Konfliktkultur im Team? Wie ist denn der Grad des Commitments und so weiter? Da passiert extrem viel sehr, sehr schnell, weil wir häufig sehen, das sind Dinge, die werden da das erste Mal in dieser Tiefe gemacht.
Vielleicht ein Kommentar von mir, weil ich bin mit amerikanischen Unternehmen, ich sage immer, groß geworden, CFO von Nike und Dell und Lear Corporation. Und die Amerikaner sind sehr wertbasiert. Insbesondere bei Nike, da haben sie die Werte reingepumpt bei uns. Wirklich, das war immer Top-Fokus. Und gerade bei Nike hat man gesehen, die haben jetzt den CEO rausgenommen und jetzt kommt ein alten Nikeaner wieder rein, der groß geworden ist mit Nike. Also es ist ein klassisches Beispiel, wie wichtig die Werte sind. Authentizität, Sport, mit Athleten zusammenarbeiten. Und ich glaube, wenn man das interaktiv, also wenn jemand, Hannes, dich kennenlernt vom Management von irgendeiner Portfolio-Company und mit der Zeit, mit dem Austausch, dann entdeckt er deine Werte und du seine. Vorher macht man auch ein bisschen Due Diligence. Aber das lernt man dann in diesem Prozess. Ja, kann ich mit Hannes, will ich mit Hannes? Umgekehrt auch. Ja, also es ist schon ein intensiver Austauschprozess. Aber wie gesagt, die Amerikaner, Nike super erfolgreich, Dell super erfolgreich, Phil Knight jetzt leider ein bisschen krank geworden. Werte, Werte, Werte. Und ich habe das geliebt. Wir haben den Swoosh hier im Herzen und hier auf den Stern gehabt bei Nike. Das war so.
Also vielleicht mal einen Punkt, das finde ich total wichtig, was du sagst. Was bedeutet eigentlich Vertrauen? Wenn man mal versucht, Vertrauen einfach zu definieren. Vertrauen ist das Gefühl, dass der andere mir nicht schaden will. Und wie entwickelt sich dieses Gefühl? Ihr sprecht immer von Touchpoints. Dieses Gefühl entsteht dadurch, dass ich in Beobachtung des Gegenübers, in der Interaktion mit dem Gegenüber, langsam das Gefühl kriege, dass er mir tatsächlich nicht schaden möchte. Und dafür muss ich in den Austausch gehen. Dafür muss ich verstehen. Ich muss verstehen, was sind seine Erwartungshaltungen, durch was für eine Biografie ist er gegangen, was hat er denn vielleicht für Antreiber, für Glaubenssätze, was ist für ihn unverhandelbar. Was ist für ihn absolut richtig? Denn das sind die Werte. Werte ist das, was wir als für uns unverhandelbar betrachten und was für uns absolut richtig ist. Und deswegen ist diese Ebene der Persönlichkeit unbedingt wichtig, auch rauszukehren im Arbeitsleben, damit ich eine Brücke schlage zu einem schnellen Vertrauen. Und nur wenn ich vertraue, bin ich in der Lage, effektiv zu kollaborieren.
Das Entscheidende ist natürlich auch, Jens, im Unternehmen den Raum dafür zu schaffen.
Ja.
Weil die Leute nicken und die sehen das, wie wichtig das ist mit den Werten. Und dann gehen die aber täglich in ihrer Arbeit unter und dann wollen die ihre Ziele erfüllen und dann fallen die in klassische Muster wieder rein. Also ich glaube, ganz wichtig ist es zu sagen, wir leben das. Und dann ist es einfacher, es einfach vorzuleben. Ja, und da verwenden wir sehr viel Zeit intern drauf. Dann sind das Feedback-Gespräche. Dann sind das Fehler-Sessions. Mal sagen, was habe ich in den letzten 6 Wochen komplett falsch gemacht? Glaubt man ja nicht das, aber da ist immer was. Ja, und das ist gar nicht so schwer, wenn man drüber nachdenkt, man findet was. Oder worauf bin ich richtig stolz? Oder wo habe ich jemandem geholfen? Und wir machen diese Fehler-Sessions, das ist nichts Hochgehangenes. Ja, wir gehen so alle 2 Wochen mal auf Office-Drinks und auf dem Weg dorthin, dann gehen wir halt 10, 15 Minuten und dann machen wir Bare und dann tauscht man sich aus. Und das schafft Vertrauen und das schafft Raum. Ich glaube, das Wichtigste von dem Ganzen, auch wenn man jetzt sagt, diese Vertrauensbasis zu schaffen, die Inspiring Identity, es geht einfach darum, dass die Leute sich wohlfühlen und sich sicher fühlen. Auch mal sagen können, wenn etwas nicht gut läuft. Du sagst das ganz am Anfang, Michael, wenn du ein Unternehmen hast und da kommt so ein Investor wie wir rein, was mache ich denn dann besser? Ich weiß gar nicht, ob du dann was besser machst. Ich hoffe nur, dass wir nichts falsch machen, wenn wir reinkommen. Dass wir nicht irgendwie, wenn es mal ein bisschen kritischer wird, aneinander vorbeireden. Oder der eine nimmt an, mein Expectation und die Expectation ist anders. Ich nehme an, dass er sich ganz was anderes von mir erwartet. Wenn ich das cut the crap, wenn ich das wegkriege und ich frage ihn einfach, was meinst du damit? Oder jetzt erklär mir nochmal. Oder ich fühle mich nicht wohl, mit dem, was du hier sagst. Ich fühle mich eingeschränkt. Ich glaube, wenn man das hinkriegt, ist die Zusammenarbeit viel runder.
Man kann sich sehr gut vorstellen, welche Effekte ihr sozusagen seht in der Unternehmenskultur, in der Führungskultur. Jetzt bist du als General Partner dieses Fonds, also als der
einer von fünf Partnern.
Einer von fünf,
aber flache Struktur.
Ihr seid ja letztlich euren Investoren gegenüber verantwortlich, das Geld vernünftig zu vermehren, im Marktdurchschnitt oder idealerweise noch besser. Welche Effekte siehst du denn auf der wirtschaftlichen Zahlenebene, wenn das eintritt, was Jens uns so schön auf der weichen Ebene sozusagen erklärt hat? Wie schlägt sich das auf eure Vorperformance nieder?
Und deshalb traue ich mich ja auch nicht zu sagen, wir sind so einzigartig mit dem. Weil dann müsste man ja auch viel besser sein in den Returns als alle anderen. Ich weiß es nicht. Also ich weiß, wir können es heute nicht sagen. Wir sind überzeugt, dass sich das langfristig auszahlt. Wir sind überzeugt, dass wir dadurch die richtigen Leute an Bord kriegen, dass die Leute performen, dass jeder sein Bestes gibt und gerne gibt und das am Ende des Tages nachhaltig ist. Wir sind überzeugt davon, dass die Unternehmen nachhaltig aufgestellt sind, dass die Leute aus sich rausgehen, sich trauen, mehr zu machen. Und was wir sicher anstreben, ist, weniger Fehler zu machen und gehen davon aus, dass sich das langfristig auszahlt. Das zahlt sich kurzfristig nicht aus. Wenn ich kurzfristig reingehe mit der Axt im Walde und alles umschneide, habe ich mehr Kosten raus. Yeah. Wenn ich kurzfristig Leute raus, rein, habe ich wahrscheinlich einen guten Kurzfristeffekt. Wenn ich alles auf Profit trimme und jemanden finde, der ihm das wichtig ist und der mir dafür einen riesen Multiple zahlt, habe ich sogar die bessere Performance. Ja? Ich glaube nur nicht, dass es nachhaltig ist.
Also ich glaube, da muss ich doch einen englischen Ausspruch reinwerfen. The proof of the pudding is in the eating. Ja, also ich finde, wenn Hannes jetzt oder vielleicht mit Jens zusammen, wenn du ein Review hast mit deinem Management-Team bei Portfolio Company XYZ und die sind weit weg von EBITDA-Plan. Und du gehst da rein und es gibt eine Verteidigungskultur seitens des Portfolio-Unternehmens. Ja, Hannes, das kam nicht und das kam nicht und das kam nicht, aber wir kriegen das schon hin. Oder, Hannes, wir haben ein erstes Problem. Lass uns das gemeinsam kalibrieren und eine Lösung finden. Wir sind hier und dort ein bisschen überfordert. Diese Offenheit ist meines Erachtens entscheidend für eine erfolgreiche Zusammenarbeit. Und diese Offenheit ist in PE, klassischen PE, Hannes, ist nicht selten oder gar nicht. Weil die jüngeren Investment-Guys, die sind die Messengers, die gehen dann zum Senior-Partner und sagen, ja, das kriegen die nicht hin, das kriegen die nicht hin. Und dann gibt es Politik und Jens, du weißt es besser, das wird dann richtig blöd. Also diese Geduld und diese Offenheit, das sind Voraussetzungen für die Werte, die man braucht, um Wertsteigerung zu generieren. Aber das können die wenigsten.
Das heißt ja gar nicht, dass es nicht nur im Unternehmen nicht vorhanden ist, sondern die erwarten das ja gar nicht von uns. Die Erwartungshaltung von uns ist ja nicht, dass wir verständnisvoll reingehen und sagen, was läuft denn falsch? Noch besser, woran können wir arbeiten, dass es besser wird? So die Erwartungshaltung ist ja eigentlich, dass wir draufhauen, ja.
Ja.
Da ist echt ein Wandel, der stattfinden
muss. Hannes, it's called Culture Shock. Ja. Das überrascht mich jetzt nicht.
Ja, ich bin die ganze Zeit am Rumkauen auf den Zahlen. Also ich sag mal so, wenn ich die Zahlen nehme, die zum Beispiel aus der stärkenorientierten Führung ja über Jahrzehnte schon ermittelt werden, also sprich Teams, die stärkenorientiert geführt werden, wenn ich die vergleiche mit nicht stärkenorientiert geführten Teams, da können wir ja tatsächlich bis auf die Ausschussquoten Zahlen liefern. Ich sag mal, wenn ich mich wohlfühle und wenn ich in meinen Stärkenfeldern eingesetzt bin, dann identifiziere ich mich deutlich stärker mit dem Unternehmen und das führt zum Beispiel dazu, dass die Leute weniger klauen. Bis zu 43% weniger Ausschuss in Unternehmen, wo die Leute sich mit dem Arbeitgeber identifizieren. Ich kann weitermachen mit Krankenquoten, die sich brutal reduzieren in Umfeldern, wo die Menschen sich getragen, gesehen, wertgeschätzt fühlen, wo der Umgang miteinander positiv ist. Ich kann euch dazu quatschen, bis es dunkel wird, mit Evidenzen, harten Evidenzen. Deswegen, ich will auch weg von diesen weichen Themen. Das sind brutal EBIT-relevante Themen. Die zahlen in alle EBIT-Figures ein. Und ich zitiere immer noch gerne die Studie von Alex Partners. Das ist ja ein Name, der in der PE-Welt zumindest eine Kredibilität hat. Lest euch mal die Studien durch, die die jedes Jahr rausbringen zum Thema Private Equity, Human Capital Portfolio. Da steht zum Beispiel drin, dass sich die durchschnittliche Halteperiode bei nicht funktionierenden Beziehungen zwischen CEO, CFO und Private Equity Professional im Schnitt um 15 bis 18 Monate verlängern. Und es ist fucking EBIT hard, you know? Wenn ich plötzlich bei einer Halteperiode von 3 bis 5 Jahren 15 bis 18 Monate länger in dem Investment drin bin, dann hat das einen IRR-Impact, der ist brutal, den kann ich mit nichts anderem, kann ich den wieder aufholen. Und das hat was zu tun mit den Beziehungen, weil, und jetzt, ich will auch nicht hier monologisieren, aber es ist halt biochemisch bei uns Menschen so, wenn wir uns bedroht fühlen, dann gehen wir in Flucht, Kampf, Erstarrung oder Todstellen. Das heißt, wenn die Beziehung zwischen Private Equity und Management von sich bedroht fühlen geprägt ist, dann erwarte ich eben keine Kreativität, Innovationskraft, Offenheit, das ganze Growth Mindset, das funktioniert nicht, weil die Leute sind im Fight-or-Flight-Modus und das wirkt sich natürlich auf alles aus im Unternehmen.
Ja, Jens, das ist so true. Und ich würde mal behaupten, Hannes, wenn du entscheiden dürftest zwischen einem Company A ohne Unternehmereinsatz und mit, also Unternehmereigentum, dass du viel mehr Common Ground hättest mit dem Unternehmer. Ich glaube, das ist das,
absolut,
das, ist das Geheimnis für PE, weil du bist ja auch Unternehmer. Ja, das ist so wichtig. Und dann macht das auch Spaß. Das sind einfach eigenartige Typen, die auch Wert steigern.
Wobei da, das auch kein richtig und kein falsch gibt. Ja, das sind ja, schon, ja, das sind schon alles richtig. Typen, ja. Aber es macht auch Spaß.
Aber die haben auch Interesse an Wertsteigerung.
Das absolut. Um die haben Tasche, alle was erreicht. Also da geht's auch, um Bescheidenheit unsererseits zu sehen, was die alles erreicht haben. Ja. Weil wenn wir im BE alle so gut wären, würden wir auf der anderen Seite des Tisches sitzen.
Ja. Jetzt würde ich aber gerne noch von dir wissen, Hannes, zum Schluss, Stichwort Investor Relations. Was sagen denn eure Investoren zu diesem Value Creation Ansatz? Welche Fragen stellen die? Nehmen die das positiv auf? Sind die skeptisch? Müssen die noch überzeugt werden? Was kriegt ihr für Feedbacks?
Also zumindest mal müssen sie es sich anhören und wir erzählen es ihnen intensiv. wir nehmen uns wirklich auch die Zeit. Wir hatten AGM letztes Jahr, wo wir darauf ganz viel Fokus gelegt haben, sowohl intern als auch extern, um einfach es in Erinnerung zu rufen, wie wichtig das ist. Am Ende des Tages sind die heute in einer Phase, da wollen die sehen, dass Geld zurückkommt, die wollen DPI sehen, die wollen Proceeds rauskriegen aus ihren Investments. Wenn sie aber sehen, da ist mehr dahinter und es kommt der Erfolg, dann werden sie uns das danken.
Ja, ich glaube, das Letzte ist das Allerwichtigste. Is it working? Ja, ist es erfolgreich? Dann no problem, ja.
Also ich würde mal, ohne da aus dem Nähkästchen zu plaudern, ich würde mal sagen, die Investoren haben jetzt schon sehr positiv bemerkt, wie ihr bei Avedon selber an diesen Themen gearbeitet habt und wie ihr euch als Team entwickelt habt, mit welcher Klarheit, Abgestimmtheit, mit welcher Souveränität ihr auch in der Interaktion seid mit den Investoren. Also die haben ja selber gemerkt, was es mit ihnen macht, auch an Vertrauen und an Glaubwürdigkeit, wenn das Investmentteam diese Dinge tatsächlich lebt und ernst nimmt.
Michael, wir haben gar nicht über die Werte gesprochen. Welche Hannes?
Sehr guter Punkt. Hannes, jetzt
im Vordergrund, bitte.
Executive Summary. Welche Werte sind im Vordergrund?
Ja.
Wichtig ist, dass die Leute ihre eigenen Werte rausbringen. Ja? Und da sind Sachen wie Respekt, wie Authentizität, wie Familie, wie Bescheidenheit ganz wichtig. Erfolg haben wollen, Persistence, ne? Durchhalte. Das ist wichtig. Das ist auf persönlicher Ebene. Die Leute sind im Wettbewerb, die Leute wollen performen und Private Equity ist Champions League, ja, und da will man vorne mitspielen. Die Firmenwerte sind bei uns dann weitergefasst, so dass sich die Leute wiederfinden. Collaboration, ja. Collaboration comes first. Ist wirklich diese Zusammenarbeit, der sichere Rahmen, safe environment, wo man performen kann. Better never stops. Unser zweiter Wert, wirklich auch, es geht darum, wir stehen im Wettbewerb und wir wollen uns verbessern. Wir wollen uns ständig verbessern, es nicht damit zufrieden geben, man geht rein, um zu gewinnen. Dann going forward makes the difference, unser dritter Wert, da geht es um Impact. Ja. Das ist alles schön und gut, aber es muss einen Impact haben und es muss am Ende des Tages ein messbarer Erfolg daraus kommen. Und was ganz wichtig ist, man darf sich selbst nicht zu wichtig nehmen. Also Humbleness, Bescheidenheit, Humbleness is our compass. Es kann jeder für sich den Willen haben, Erfolg zu haben, aber das hat nichts mit Ego zu tun.
Vielleicht eine Anekdote bei Lear Corporation, da war ich CFO Europe und der Bob Rossiter war ein alter Lear-Guy, ist im Warehouse groß geworden und als wir große Meetings gehabt haben, hat er immer gefragt, hey, did you leave your ego outside this room today? Und das hat er ernst gemeint, ja. Yeah. Let's talk straight, get to the bottom of things and no bullshit and no protection.
Das kann ich mir aber sehr gut vorstellen, Hannes, wenn man dich kennt, dass diese Botschaft wirklich verfängt bei den Portfolio-Unternehmen, weil du vertrittst sie ja auch nach außen, dieses Bescheidene, dieses Wertschätzende.
Stimmt.
Insofern vielen Dank, dass du bei uns warst. Paul, tatsächlich ein sehr einzigartiges Modell, oder?
Ja, in der Tat. Und Hannes hat von Champions League gesprochen. Und nur zur Info für unsere Zuhörer, Eintracht Frankfurt spielt nächstes Jahr im Champions League. Die Wette läuft.
vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Fußballerisch kann ich da nicht mithalten, aber das macht mein
Herz besser. Kann auch ein paar andere Themen.
Ja. Aber wie Paul gesagt hat, du hast den richtigen Namen, das reicht hier in Frankfurt.
Ja.
Und natürlich auch Dank an Jens, dass du uns mal praktisch mit reingenommen hast in deine tägliche Arbeit. Das war auch sehr aufschlussreich.
Sehr, sehr gerne. Schön, dass wir diesem Thema Raum gegeben haben. Das freut mich außerordentlich.
Ich würde sagen, better never ends. In dem Sinne, wer, glaube ich, mehr über people-zentrierte Value Creation erfahren will, dem wird nicht nur dieser Podcast allein reichen. Hannes, Jens, ihr seid ansprechbar, nehme ich an. Ich poste eure Kontaktdaten in die Shownotes. Wer möchte, kann sich ganz einfach bei euch melden für einen Austausch. Wir haben festgestellt, dass ihr sehr offen darüber seid und dafür bin ich euch sehr dankbar. Jetzt machen wir aber Feierabend. Wir gehen jetzt hier zusammen ein Bierchen trinken in geselliger Runde. Euch allen da draußen wünsche ich auch eine gute Zeit. Danke, dass ihr uns eure Zeit geschenkt habt hier bei unserem Podcast. Das war's für heute. Bye-bye sagen euer Michael, heute zusammen mit Paul und den beiden Menschenflüsterern, Hannes und Jens. Auf bald bei TPE.